Emil, wenn jetzt deine Eltern oder jemand, der dir super nahe steht, auf dich zukommt und dir sagt, ich investiere alles, mein ganzes Erspartes, alles, was irgendwie übrig bleibt, in eine Aktie, was wäre deine Reaktion?
Boah.
Alles auf eine Karte.
Das ist natürlich schon krass. Also man bemüht ja immer dieses Bild mit alle Eier in einen Korb legen. Also du hattest so ein bisschen die... das Schicksal der, ich sag mal, gar, ohne das despektierlich zu meinen, der Wirecard-Rentner. So ein bisschen. Also die einfach wahnsinnig viel Geld, vielleicht ihre ganzen Ersparnisse oder großen Teil davon in eine Aktie gesteckt haben und dann, ja, wäre ich schon eher skeptisch.
Ich glaube, bei mir würden komplett die Alarmglocken losgehen und mir denken so, haben wir noch nie über das Thema Finanzen gesprochen oder wieso fällt dir das jetzt auf einmal ein? Also bei mir wäre schon echt so.
Ist schon ein krasser Move, ja. Also vor allem deine gesamten Ersparnisse ist jetzt nicht so, wie wenn du sagst, keine Ahnung, du bist noch im Studium, hast wenig Geld und investierst jetzt alles in so eine Meme-Aktie. Aber alles sind halt vielleicht 400 Euro.
Ja, richtig. Aber alles auf eine Aktie. Und wie wäre jetzt deine Reaktion, wenn sie sagen, naja, wir packen unser ganzes Erspartes in eine Immobilie?
Na, okay, darauf willst du hinaus.
Mhm.
Ist natürlich auch ein Klumpenrisiko. Das ganze Geld steckt in einer Sache.
Mhm.
Aber, und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, bei der Immobilie ist für, also einmal hast du eine Immobilie in der Hand, du kannst da drin wohnen und so, also das kannst du anfassen.
Hoffentlich, ja.
Aber für mich ist der entscheidende Unterschied das Maß an Kontrolle, das du ausübst. Also als Aktionär habe ich ja gewisse Rechte.
Ja.
Und ich kann auch in einem sehr begrenzten Ausmaß Kontrolle über ein Unternehmen ausüben. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine 100.000 Euro in Nvidia-Aktien investiere, dann ist die Kontrolle minimal, weil ich habe, keine Ahnung, da kommt irgendwer und sagt einfach, wer hört denn dem zu auf der Aktionärsversammlung? So. Bei einer Immobilie hast du schon ein gewisses Maß an Kontrolle. Mhm. Also wenn du da jetzt selber drin wohnst, dann ist die Person, die das Parkett ruiniert, bist wahrscheinlich du selber.
Mhm.
So, und du kannst dich auch einfach entscheiden, das Parkett nicht zu ruinieren.
Ja.
Und das Problem ist, finde ich, in dem Vergleich bei einer Aktie, wenn du auf eine Einzelaktie setzt, du bist halt dem Vorstand dieses Unternehmens zu so einem gewissen Grad ausgeliefert, also dein Geld, weil du triffst nicht die Entscheidungen, aber du triffst halt die Entscheidung, wen lasse ich in meine Wohnung.
So. Ja.
Klar gibt es auch bei Immobilien natürlich Risiken, Naturkatastrophen, Krieg.
Ganz viel, worüber wir heute noch sprechen.
Es kann Asteroid drauffallen, also keine Ahnung.
Wenn kann ein bisschen was passieren.
Wenn du in einer ungünstigen Kurve wohnst, fährt vielleicht jemand mit dem Auto in dein Wohnzimmer. Also solche Häuser gibt es ja an Landstraßen.
Wow. Mhm.
Das sind alles Risiken, die existieren.
Sicher, ja.
Aber also zum Beispiel das Risiko.
Es fühlt sich nicht so an wie so ein krasses Risiko im Vergleich zu einer Aktie.
Ja, und auch eine Aktie, also auch Aktiengesellschaften haben die Risiken von Krieg, Naturkatastrophen und zum Beispiel politische Unwägbarkeiten. Also die Risikoklasse haben alle Investments, würde ich sagen.
Mhm. Ja, also genau darum geht es nämlich heute. Klumpenrisiko Immobilien, weil die meisten von uns, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, werden vermutlich im Laufe ihres Lebens maximal 1 bis 2 Immobilien kaufen. Das wird auch relativ viel des Vermögens in Anspruch nehmen. Und die Frage ist, also was wir schon geklärt haben, ist es eine Art von Klumpenrisiko? Ja, aber wie groß ist das Klumpenrisiko oder wie groß ist das Risiko im Klumpenrisiko quasi? Und genau dieser Frage stellen wir uns in der heutigen Folge. Ist eine Immobilie ein gefährliches Klumpenrisiko? Heute bei Finanzen ganz einfach. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, wieso ist die Reaktion so anders bei Immobilien versus Aktien? Ich finde es ganz spannend, weil bei mir war die Reaktion, also ich habe tatsächlich eine enge Verwandte, die all ihr Vermögen in Immobilien stecken hat, im mehreren.
Mhm.
Und ich persönlich, mich macht das trotzdem nervös. Also
das heißt, sie vermietet dann
auch. Die vermietet
auch. Okay.
Und hat Eigen. So,
okay.
Sowohl als auch.
Mir wäre ja Vermieten zu nervig.
Absolut. Für mich ist so der Ertrag dafür, wie viel Arbeit ich da reinstecke, auch absolut absurd.
Ja, ich habe auch, ich meine das jetzt gar nicht böse, ich habe einfach wenig Lust, mich mit Leuten rumzuschlagen. Mhm. Und ich weiß, die meisten Menschen sind super nett und so.
Voll.
Aber es ist halt trotzdem Arbeit. Also für Vermieter sein ist jetzt kein Vollzeitjob, um Gottes Willen, so würde ich sagen. Aber ich hätte einfach keinen Bock, mit Leuten zu tun zu haben dafür. Also deswegen wäre ich einfach raus.
Ja, das verstehe ich. Ich muss auch sagen, ich frage mich auch, ich als Mieterin, ich habe ja schon irgendwie schlechtes Gewissen bei jedem kleinen Katscher im Parkett. Da denke ich schon so, oh nein, was mache ich jetzt, wenn ich ausziehe? Was passiert mit meiner Kaution? Das ist halt schon viel irgendwie, was da passieren kann. Und heutzutage mieten vermutlich, also ist jetzt meine Hypothese, Leute auch kürzer. Also wenn ich allein überlege, wie oft ich umgezogen bin, ich bin, glaube ich, so der Vermieter-Horror.
Schufa-Score freut sich.
Ja, der, also bei dem kriege ich halt niemals einen hohen Score beim Thema Miete. Genau, aber ich glaube, das ist halt das. Aber dann ist ja auch Nebenkostenabrechnung. Da musst du mit der Verwaltung irgendwie, da musst du zu Eigentümerversammlungen laufen, wenn du Wohnungen hast und kein irgendwie ganze Häuser verkaufst, vermietest. Also das beschäftigt dich schon und auch die Person in meinem Umfeld relativ Vollzeit bei der Anzahl und das trotz Verwaltung und trotz irgendwie Menschen, die ihr da helfen. Und ich denke mir so, okay, also ich glaube, du würdest vermutlich Ähnliches rauskriegen, wenn du es halt einfach in breit gestreuten ETF stecken würdest. Aber
und dann einfach die Dividenden verfrühstücken.
Ja, so. Aber gut, das ist, glaube ich, finde ich auch relativ schwierig, diese beiden Anlageformen miteinander zu vergleichen.
Du würdest schon sagen, sie hat ein weniger riskantes Leben als jemand, der jetzt gesagt hätte, BMW-Aktien all in.
Das auf jeden Fall. Weil tatsächlich ist es ja so, ne, apropos Klumpenrisiko, wenn du natürlich viele Immobilien hast, also wenn du nicht zu den meisten gehört, die, keine Ahnung, ein oder zwei Immobilien in ihrem Leben kaufen, sondern schon ein paar mehr, dann kannst du natürlich auch innerhalb deines Immobilienportfolios nochmal diversifizieren.
Ja.
So, ne, dann ist zwar, hast du zwar alles in einer Anlageklasse, aber du kannst ja noch sagen, irgendwie Standorte, kannst auch sagen, ich mache sowohl Gewerbe als auch Industrie, als auch, keine Ahnung, Shoppingcenter. Hat sie jetzt nicht gemacht, also sie hat sich tatsächlich auf Wohnimmobilien, aber so in ihrem Umkreis schon ein bisschen an unterschiedlichen Stellen, damit sich das nicht so sehr klumpt. Aber auch bei ihr, sie hatte, glaube ich, irgendwie mehrere Wohnungen in einem Haus, dann muss da irgendwas am Haus gemacht werden, was dann irgendwie mal eine Million kostet.
Klar, dann wird dann pro Eigentümereinheit umgelegt und dann bist du natürlich dabei. Ja.
Genau, richtig. Das heißt, auch da hast du dann ein gewisses Klumpenrisiko.
Jetzt sagen wir, die gehören, es ist ein 10-Parteien-Haus.
Ja.
Sagen wir, die gehören 4 von 10 Wohnungen. Die Wohnungen sind alle gleich groß.
Ja.
Dann musst du natürlich, wenn den anderen allen, also wenn die anderen alle Einzeleigentümer sind, dann musst du natürlich einen relativ großen Anteil von solchen Kosten, die werden natürlich auf dich umgelegt, klar.
Und dann hat sie halt so eher im sechsstelligen Bereich auf einmal zahlen müssen, ne? Das ist schon krass.
Ich war ja gerade so einen kurzen Moment ein bisschen skeptisch, weil du gesagt hast, ja, Risiko streuen und dann kann man auch in so Gewerbeimmobilien investieren. Das klingt ja jetzt so ein bisschen wie offene Immobilienfonds.
Ja, das ist das, was offene Immobilienfonds versuchen zu machen, ja, das stimmt.
Aber da ist ja wieder das Problem und das interessiert mich jetzt auch, ob du das auch so siehst. Also mein Take am Anfang war ja, für mich ist der Unterschied die Kontrolle.
Mhm.
Und für mich ist auch hier, und das finde ich ist auch der Nachteil an offenen Immobilienfonds, die haben natürlich bestimmt Expertise und so, ich will das gar nicht anzweifeln. Mhm. Aber bei einem offenen Immobilienfonds hast du quasi die Nachteile von dem Aktieninvestment, nämlich du gibst die Kontrolle ab. Du musst dich darauf verlassen, dass die Vorstände von dieser Fondsgesellschaft und diese Abteilungen, die dafür zuständig sind, deren Fachleute und Gutachter, dass die halt eine gute Immobilie aussuchen und halt nicht so eine Shoppingcenter-Investitionsruine am Rand von so einem Mittelzentrum.
Ja.
Jeder, also kommentiert es gerne. Ich glaube, jeder kennt so eine Investitionsruine.
Komplett. Also man hört es ja auch immer wieder und denkt sich so, und manche Menschen waren vielleicht auch schon mal in so einem Shoppingcenter.
Wo ich man war sich mal in einem Shoppingcenter.
Nein, wirklich?
Ja, wow. Ich war mal in einem Shoppingcenter. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das kann ich jetzt vielleicht auch namentlich nennen. Das war das Blautal-Center, glaube ich, in Ulm. Mhm. Und das war eine krasse Erfahrung. Da waren, ich glaube, noch 3 Läden geöffnet.
Oh, das ist also ja wie so eine Geisterstadt oder so.
Alle geöffnet. Mhm. Es hatte wirklich so ein bisschen, also es war so ein bisschen apokalyptisch. Ich glaube, es hieß Blautal-Center. Ich muss das nochmal nachschauen. Und da gab es, also es gab noch 3, ich erinnere mich an 3 Läden. So ein Schreibwarenladen. Mhm. Einen H&M, das war super praktisch, keine Schlange an den Umkleiden. In dem Shoppingcenter ist ja nichts mehr los.
Ja, klar.
Und ein Decathlon.
Und wobei ein Decathlon, habe ich letztens gelernt, in dem Kontext ist wohl, also viele Läden, die irgendwie versuchen, ein Shoppingcenter reinzugucken, gucken, ob da ein Decathlon ist, weil das wohl anzieht.
Na,
das
okay.
Zieht die Statistik ein bisschen hoch.
Und das war abgefahren, aber da sind ja in der Mitte dann immer so große Freiflächen in so Shoppingcenter und da war natürlich überhaupt kein Leben mehr und deswegen waren da einfach alle Zelte aufgebaut von diesem Decathlon. Also es war wie wenn du in so einem riesigen Campingfachmarkt wärst.
Geil.
Es war ein bisschen absurd.
Ja.
Das Shoppingcenter war jetzt auch nicht alt, also ich hätte es so auf die so Mitte 90er, späte 90er geschätzt.
Mhm.
Das war schon irgendwie krass. Ich musste nachher nochmal nachschauen. Ich glaube, es war das Blautal-Center. Das war auf jeden Fall in Ulm. Vielleicht wird es auch jemand kommentieren, der sagt, hey, wow, ich kenne das. Ich war
ja,
auch.
Da gehe ich auch immer zum H&M, um in keiner Schlange zu stehen.
Ey, aber keine Schlange in den Umkleiden ist schon...
Das ist schon mega.
Das ist schon mega.
Also vor allem zu so Stoßzeiten. Ja, tatsächlich, ich habe mal auch so im osteuropäischen Bereich gearbeitet, also habe auch Marketing in den Ländern gemacht. Und was ich ganz spannend fand, ist, in Deutschland kam ja so diese Mall-Welle, diese Shopping-Mall-Welle. Jetzt finden es alle, glaube ich, so ein bisschen okay.
Mhm.
Aber macht jetzt, also hat auch so ein bisschen an Glanz verloren und deswegen auch vielleicht dann langfristig nicht die beste Investition gewesen. In Osteuropa ist das der ganz heiße Scheiß. Nein, also wirklich so ganz, ganz krass. Also weil die zum Teil nicht so mega coole Shoppingstraßen haben.
Ja.
Und wenn du da in die Malls gehst, hast du das Gefühl, du bist in Amerika.
Und es ist ja schon auch, würde ich sagen, je kontinentaler das Klima wird, also dann hast du ja immer heißere Sommer und kältere Winter, desto attraktiver werden doch Einkaufszentren.
Das stimmt auch. Ja,
also
das
auch zum Beispiel in Südostasien ist ja auch so in so einem tropischen Klima, wo es halt einfach so heiß und schwül ist. Natürlich sind klimatisierte Einkaufszentren da beliebt, weil du gehst halt nicht aus dem Laden raus, dann trifft dich der Schlag und du gehst in den nächsten Laden rein und
du
frierst.
Ja, das stimmt.
So. Ist natürlich.
Und wenn halt gerade der Monsun ist. Also vielleicht müssen wir mal weg von den Shoppingcentern. Ich glaube, wir griffen jetzt hier gerade mal wieder leicht ab. Aber ja, das sind halt auch wieder.
Aber verstehst du mein Kontrollargument mit
ja.
Fonds versus selber besitzen? Weil ich hätte da schon lieber, dann verkacke ich es schon lieber selber, meine Selektion.
Ja, aber gleichzeitig, also ich sehe das Kontrollargument, kannst du auch einmal umdrehen und sagen, wenn du in einer Immobilie bist, die zu verkaufen zu einem Preis, den du dir vorstellst, falls es irgendwie mal doch zu Problemen an der Immobilie oder du keine Lust hast mehr darauf oder das Geld brauchst oder sonst was, da hast du ja dann relativ wenig Kontrolle darüber, wie schnell du das zu dem Preis verkaufst, den du möchtest.
Ja.
Wirst es bei einer Aktie oder einem Aktienfonds oder ETF oder was auch immer, kriegst du es relativ schnell verkauft.
Also ja, das stimmt.
Du kannst zumindest
der
irgendwie...
Das ist ein viel liquiderer
Ja,
Markt.
Genau. Du kannst zumindest reagieren. Und das gibt dir ja auch wieder ein bisschen mehr Kontrolle, könnte man jetzt auch argumentieren. Also ich glaube, ich verstehe total das Argument. Ich glaube, bei Aktienfonds, Immobilienfonds ist es nochmal extremer, weil du ja tatsächlich dann nicht so drauf... Also da... Da finde ich es eigentlich noch absurder, weil du...
Diese schlimmen Verkaufsregeln generell auch mit den Bewertungen, wie bewerten die Fondsgesellschaften die, wie werden die an der Börse bewertet. Wir haben da auch einen Ratgeber dazu, da findet ihr auch alle unsere Argumente, warum wir, ich sage jetzt mal, keine so Fans davon sind, verlinken wir auch unter dem Podcast. Aber ja, also das finde ich ist jetzt in dem Fall, es klang ja erst so nach einem... Nach einem guten Mittel ist, finde ich, ist ein schlechter Mittelweg. Es gibt auch immer schlechte Mittelwege. Dann hast du so den Pizzaburger, das Schlechteste aus zwei Welten. Du denkst, es ist oben Pizza, dann Hamburger und unten eine Pizza, aber eigentlich ist es eine Semmel, dann Pizzabelag und noch eine Semmel. Und das ist.
Ah, oh, echt? Ja. Okay. Ja, nee, ja, ja, so würde ich es ungefähr auch sehen. Aber
wahrscheinlich habe ich jetzt alle Fans vom Pizzaburger verärgert.
Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr eure Leibspeise ein Pizzaburger ist oder eher ein Pizza oder ein Burger. Die spannenden Fragen am heutigen Tag. Naja, gucken wir uns noch mal das Thema Risiko an. Also du hast gesagt, ein Risiko wäre zum Beispiel die Kontrolle. Wenn man sich jetzt so grundsätzlich Anlagen anschaut, dann gibt es ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man Risiko misst und daran irgendwie festmacht, sollte ich da investieren? Also wie verhält sich das Risiko im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite? Ist das ein Investment, was den macht? Weil Plot Twist, was nicht gibt, ist, du willst Geld machen und hast kein Risiko. Das ist ein Tagesgeld. Ja, genau. Also ein bisschen beim Tagesgeld, aber da machst du auch nicht wirklich Geld, da gleichst du im Zweifel so ein
bisschen. Also sogar organisiertes Verbrechen hat Risiko als Rendite-Ding.
Ah,
also,
wirklich?
Ja.
Ah, krass. Ja, spannend. Ja, stimmt, aber das ist so das Extrem von Rendite und Risiko.
Genau, also du hast sicherlich sehr hohe Renditen.
Ja. Vermutlich.
Weil man denkt ja immer so, oh, wenn man sagt immer so, ja, wenn jemand sagt, es hat null Risiko und ganz viel Rendite, das ist immer, er hat bestimmt irgendwas Illegales. Gerade illegale Dinge haben sehr hohe Risiken.
Also richtig.
Auch da, genau, ja.
Hohe, also so wie bei allem im Leben. Also nicht, nothing is really for free, außer Diversifikation, wie wir immer sagen, aber es ist nicht wirklich umsonst. Und wenn man sich das jetzt so die Nerdbrille anzieht, dann ist so das eine, was man sich anschaut, und das ist ganz spannend bei Immobilien, die Volatilität. So, die meisten werden vielleicht ungefähr ahnen, was das ist, aber es ist im Prinzip einfach die Schwankung. Und bei einem Aktienkurs sehen wir es ja noch relativ easy. Jeden Tag kannst du in dein Depot gucken und siehst,
okay. Bei Immobilien ist sie relativ unsichtbar. Also die Wertentwicklung von Immobilien siehst du ja eigentlich nur Kaufpreis und Verkaufspreis, und du hast ja dann noch das Problem, dass du die Verkaufspreise in der Regel nicht kennst. Also
richtig.
Jetzt sagen wir, du willst eine Wohnung verkaufen für 500.000 Euro. Du hast sie gekauft vor 5 Jahren für 400.000 Euro. So. Jetzt inserierst du dich für 500.000 Euro, irgendwann wird die verkauft und dann nimmst du diese Annonce offline, egal auf welchem Portal. So. Aber das Problem ist ja, wir werden jetzt nie wissen, was der Transaktionspreis war, also was wurde tatsächlich gezahlt.
Genau, und das ist ja, also, und das ist das, wo es irgendwie so interessant wird, weil man ja, also es ist, man könnte dann jetzt sagen, naja, Also die Schwankung wird gemessen daran, wie hoch und tief es geht, aber auch wie oft es hoch und tief geht. Also so daraus bemisst man die
Volatilität. Wie hoch sind quasi Berge und Täler und wie oft geht es
rauf
und runter.
Und natürlich beim Aktienkurs oder beim ETF oder wo auch immer, siehst du einfach jeden Tag, da passiert was. Selbst über einen Tag hinweg passiert da was. Und dann schaust du dir das Chart an und denkst so, boah, krass, so viele Spitzen. Und bei einem Haus oder einer Wohnung ist es ja so, man könnte jetzt sagen, da ist einfach keine Volatilität. Fakt ist aber, da ist eine Volatilität, die wir einfach alle konkret nicht messen können. Es ist also du müsstest jeden Tag einen Käufer finden, der es potenziell kauft, um eine tägliche Volatilität überhaupt feststellen zu können.
Ja, oder du bräuchtest quasi so ein Riesenwohnblock, also so Hongkong-Format oder so wirklich ein großes Wohnhaus, in dem fast jeden Tag eines dieser Apartments den Besitzer wechselt, damit du daraus könntest du dann ungefähr die also klar ist natürlich, je nach Etage und Seite haben die unterschiedliche Preise, bla bla bla, aber du könntest daraus natürlich ungefähr erkennen, wie die prozentuale Entwicklung so abläuft.
Genau.
Ist ein bisschen wie im Supermarkt, finde ich. Also mal, ich finde, es gibt dafür tatsächlich ein konkretes Alltagsbeispiel. Wenn man das eigene Kaufverhalten sich mal anschaut, die Dinge, die man ganz oft kauft, da weiß man, welcher Preis angemessen ist. Das ist quasi die ETF-Börsensituation. Yeah. Es wird viel gehandelt, du machst viele Transaktionen, deswegen weißt du natürlich, welcher Preis ist für einen Liter Milch angemessen.
Yeah.
Die Dinge, die du ganz, ganz selten kaufst, was kaufst du so? Ein Glas Kapern.
Ja.
die kaufst du immer mal, dann halten die eine Zeit lang und so. Da ist es relativ schwer, den Überblick zu behalten, welcher Preis ist für so ein Glas Kapern angemessen.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja genau das Immobilienproblem, weil du so selten Transaktionen durchführst, ist es halt schwierig zu sagen, ist das jetzt angemessen, ist das nicht angemessen.
Und du kannst es auch so schwer abschätzen, weil auf dem Aktienmarkt hast du ja so, wenn die eine Aktie steigt, dann kann es sein, ist relativ logisch, dass eine andere zum Beispiel auch steigt.
Ja.
Also ne, Tech, keine Ahnung, wächst halt irgendwie alles zusammen oder die bestimmte Lieferketten, dann weißt du, okay, wenn das steigt, steigt auch vermutlich das. Das hast du halt im Immobilienbereich sehr erst nachgelagert. Das heißt, ja, die Zinsen verändern sich, aber das dauert dann überhaupt. Man versucht es dann manchmal so an Mieten zu messen, zu sagen, ja gut, aber der Mietspiegel ist gestiegen oder die Mieten sind gestiegen. Aber das siehst du ja auch nicht sofort, weil du kannst ja als Vermieter auch nicht hingehen und sagen so, ja, hör mal, also die Zinsen sind gesunken und hier die Ecke, die ist jetzt irgendwie, da wurde jetzt ein Kindergarten gebaut, das ist jetzt beliebter und deswegen ab morgen zahlst du mehr Miete, das kannst du ja rein rechtlich schon nicht machen. Das heißt, auch das ist total nachgelagert.
Ja.
Das heißt, zu keinem Zeitpunkt, wo du dir darüber Gedanken machst, kannst du genau sagen, okay, was ist das jetzt hier eigentlich wert? Plus, selbst wenn du einen Käufer findest für einen bestimmten Preis, da gibt's ja auch noch total viel Verhandlungsspielraum und da kommt es auch total, also es kommt so krass auf den Einzelfall an, als dass da wirklich Sinn macht, irgendwie einen Kurs für eine einzelne Immobilie
ist unmöglich.
Unmöglich. Ja. Das heißt eigentlich so die Vergleichbarkeit, weil man das auch so manchmal liest, naja, Immobilien sind sicherer, weil die haben weniger Volatilität. No one knows. Keiner weiß das.
Ja.
Also es ist sehr schwierig, das nachzuvollziehen und bei so Immobilienfonds, selbst da, das bezieht sich dann nur auf die Immobilien in diesem einen Fonds.
Und auch da, also auch da gibt's ja, da werden ja Gutachten erstellt und dann gibt's ja auch Leute, die sagen, okay, ich glaube das, was in den Gutachten steht, und es gibt ja dann auch an der Börse, es gibt ja da auch einfach immer dieses Korrektiv, das sich an der Börse bildet, die sagen, naja, ich glaube das aber ehrlicherweise nicht so ganz, was in diesem Gutachten steht, weil dann hat man auch Argumente. Deswegen ist es da ja auch so ein bisschen.
Ja.
Es ist einfach immer mit Schwierigkeiten verbunden, so einzelne große Assets zu handeln, würde ich sagen.
Ja. Grundsätzlich sagt man trotzdem, dass Immobilien, was das anbetrifft, geht man davon aus, dass es weniger volatil ist und deswegen vielleicht nicht ein ganz so starkes Risiko ist. Aber das ist auch nur einer der Risikofaktoren, die man so.
Ich bin gespannt, was der nächste Risikofaktor ist.
Das andere ist das Thema Verlust, also man sagt auch Maximum Drawdown im Fachjargon, also quasi man schaut sich auch an, was ist der krasseste Verlust, der mal in der Vergangenheit passiert ist, also das würdest du jetzt am Aktienmarkt, würdest du schauen, okay, das ist eigentlich das, was das meiste realisiert, also wie soll man das also
was ist quasi der krasseste Absturz,
den es gab, der realisiert wurde, so. Und wenn wir jetzt im Aktienbereich sind, dann würde man sagen, dass auch das Risiko, genauso wie das mit der Volatilität, das klären wir beides durch Streuung, Diversifikation. Das heißt, da gucken wir einfach, da sind überall Risiken, überall, bei allen Aktien. Und dadurch, dass wir es ganz breit streuen, haben wir halt nicht so einen krassen Verlust, weil eine Aktie abstürzt, weil wir eben noch 700 andere haben im ETF.
Also so ein klassischer Fall, keine Ahnung. Die EU unterzeichnet ein Freihandelsabkommen mit Argentinien.
Ja.
Jetzt gehen vielleicht alle Aktien von europäischen Fleischfirmen ein bisschen in die Knie, weil sie neue Konkurrenten bekommen.
Ja.
Dafür freuen sich vielleicht die Aktien von europäischen Reedereikonzernen, weil sie sich auf neue Fracht in Form von tiefgekühltem Rindfleisch aus Argentinien freuen. Also da hast du ja dann oft so.
Wie kommst du auf diese ganzen Beispiele? Ist der Hammer. Ich hätte gern mal Emils Kopf für einen Text. Ein super Beispiel. Ja. Mhm.
Und. Ja. Ja klar, das hast du bei Immobilien natürlich nicht. Da ist ja dann dein Max Drawdown, also ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal bei dem realistischen Fall, du leistest dir eine, maximal zwei Immobilien.
Ja.
Da ist ja der Max Drawdown Fall der Asteroid, der auf dein Haus fällt.
Ja.
So ein bisschen.
Und du hast es nicht versichert.
Genau, Krieg. Gegenüber wird das Atommüllendlager gebaut. keine Ahnung, also klar, das ist mit Auflagen und Prozessen verbunden, aber du weißt, was ich meine, so einfach
hey,
als Beispiel.
Ich kann ein konkretes Beispiel machen aus Köln, da, also Köln hat ein bisschen Problem mit Obdachlosen, also ist jetzt gar nicht politisch, ich habe kein Problem mit Obdachlosen, aber Köln möchte mal wieder den Standort des Suchtzentrums verlegen, weil mit dem Suchtzentrum kommen auch viele Obdachlose.
Also so eine Methadon-Ausgabestelle.
Ja, irgendwie sowas. Es ist ein Suchtzentrum, nennt sich das. Ich kenne die Details, bin ich leider nicht tief genug drin. Auf jeden Fall kommt das mit vielen Obdachlosen und Drogenabhängigen, die sich viel da aufhalten. Und das ist natürlich für...
Ich hab früher oft SimCity gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein Städtebausimulator. Und da gab es eine Kategorie, die hieß ein Anu-Gebäude. A-N-N-U. Aber nicht neben uns.
Ah, ja, genau.
Und also...
Exactly.
Gefängnisse. Ja. Alles Mögliche. Auch.
Finden alle super, dass es das gibt, aber will man halt nicht als nebenan
Leute
haben.
Klagen dagegen die krassesten Sachen. Auch gegen... Hospize oder solche Sachen. Also wirklich egal, also gegen alle möglichen Einrichtungen kann man Argumente finden, ja.
Ja, genau. Und in dem Fall, das war jetzt am Neumarkt, in der Nähe des Neumarkts, wenn schon mal in Köln war, ist relativ zentral, da ist auch ein Weihnachtsmarkt, was in Köln irgendwie eine große Rolle spielt. So, und jetzt will man den verlegen und jetzt habe ich mich nämlich auch gefragt, naja, also abgesehen davon, dass natürlich alle in dem Viertel, wo das jetzt hin verlegt wird, aufschreien und sagen, hey, wir haben Kinder, die da rumlaufen. Ja. Es wäre cool, wenn die nicht in eine Nadel fallen. Ist es natürlich jetzt auf einmal für die Leute, die da Immobilien haben und ihr Geld damit machen, ist natürlich schon, vielleicht gerade wenn sie die Immobilien vermieten, geht das vermutlich mit einem zukünftigen Verlust einher.
Ja, oder für die anderen mit einem Gewinn.
Genau, ja. Oder für die anderen mit einem Gewinn.
Klassisches Beispiel sind ja auch kleine Ortschaften, die eine Umgehungsstraße bekommen. Du hast ein Haus an der Hauptstraße, eher schwierig zu verkaufen, kommt die Umgehungsstraße auf einmal relativ gut zu verkaufen.
Genau, es gibt ganz viele so Fälle, wo so kleine kommunalpolitische Entscheidungen auf einmal für mehrere ImmobilienbesitzerInnen dazu führen, dass sie auf einmal vermutlich Verluste realisieren müssen oder weniger Miete kriegen oder. Und das kann natürlich alles passieren. Es kann einfach passieren. Und das heißt auch, wenn du eine Immobilie kaufst und dir denkst, naja, und damit habe ich safe, das und das kriege ich rein und damit zahle ich den Kredit ab und weiß nicht alles was, kann es natürlich trotzdem sein, dass sich Dinge ändern oder grundsätzlich einfach ein Viertel nicht mehr so beliebt ist, weil die irgendwie aus bestimmten Gründen kennt, also ne, diverse Gründe gibt es dafür, dass nicht mehr so trendy ist und oder ein anderes Viertel wiederum total trendy ist auf einmal mehr. Also sowohl kannst du mehr gewinnen oder eine Überrendite machen, aber du kannst natürlich auch deutlich weniger machen, als du vielleicht geplant hast, weil du das alles vorher nicht so genau wusstest. Und das heißt, diese pauschale Aussage, ey, beim Immobilien ist das Klumpenrisiko nicht so schlimm, weil, also was soll da schon passieren? Naja, das Risiko ist nicht mega groß, aber es ist schon noch auch ein Risiko da.
Ja.
Also ganz risikofrei.
Du kannst natürlich auch auf Rendite verzichten und dich gegen einen Teil des Totalverlusts absichern, also Naturkatastrophen und so weiter. Mit einer Wohngebäudeversicherung, klar, das geht. Es kostet dich halt dann Rendite in Form von Geld. Aber, und was ich finde, was ein Totalverlust ist, über den man selten spricht, ich finde, du hast bei Immobilien schon auch diesen...
Meteoriten. Nur um es nochmal zu sagen. Nein, Scherz. Ja.
Du hast so diesen Survivor-Bias. Also wir sehen Immobilien immer als sehr, sehr erfolgreiche Geldanlage, weil wir nur auf die erfolgreichen Fälle schauen. Und du hast natürlich das Totalverlustrisiko, dass du zum Beispiel einen schweren Unfall hast und deinen Job nicht mehr ausüben kannst und deine Immobilie nicht abbezahlen kannst.
Ja.
Dann gehört die Immobilie, dann wird die Immobilie versteigert. Davon tilgst du den Kredit, dir bleibt vielleicht noch ein Rest davon über und du hast dann kein Geld und keine Immobilie mehr. Also man schaut bei Immobilien schon oft auf die erfolgreichen Fälle oder man schaut nur auf die erfolgreichen Fälle und ignoriert quasi die Immobilienfinanzierungen, die nicht geklappt haben. Und ich finde, das ist auch ein relativ, einfach ein Totalverlustszenario, das man bedenken muss. Also zum Beispiel auch, wenn man als Paar eine Immobilie finanziert, dass man eine Risikolebensversicherung abschließt, die sich an der Höhe der Restschuld orientiert über die Zeit.
Dazu können wir euch auch nochmal einen Link in die Shownotes packen zum Thema Risikolebensversicherung. Wenn das ein Thema für euch ist, schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es auch ein bisschen was zu beachten. Aber es ist total wichtig, ja.
Und
genau.
Das ist, finde ich, ein Faktor, den merken wir bei Aktien inzwischen so ein bisschen, weil natürlich ein Teil, sage ich mal, der so Social Media Crowd hat auch die Tendenz, nur auf die Gewinner zu schauen.
Mhm.
Also da geben ja Leute auch immer gerne an, also gerade so im Einzelaktien- und im Kryptobereich, wie viel sie mit bestimmten Trades verdient haben. Ja, aber das ist halt auch Survivor Bias. Und dann hat man hinterher immer so dieses Ding, wie früher so im Sportunterricht, wenn dann die Älteren sagt, ja, das hat mir auch nicht geschadet. Ja, okay, aber wie vielen anderen schon?
Ja, genau.
So,
ja.
Und das ist halt die Frage, die man, finde ich, manchmal stellen muss. Und da ist ja auch ein Totalverlust möglich.
Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass unsere Eltern, Großeltern natürlich alle zu einer Zeit kaufen konnten, wo man noch für einen wirklich vernünftigen Preis Immobilien überhaupt kaufen konnte, die jetzt alle total viel wert sind. Und ich habe super viel solche Fälle im Kopf, wo ich mir denke, so ja, das war damals, jetzt aus heutiger Sicht, das wussten die damals vielleicht auch alle nicht, ein richtig guter Deal.
Ja.
Heutzutage weiß man es halt auch wieder nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und deswegen ist unsere Empfehlung so oder so, wenn ihr kaufen möchtet, und um das mal ganz kurz festzustellen, es ist immer noch ein Klumpenrisiko. Also ja, du steckst alles, ja. du setzt alles auf eine Karte. Es ist die Wette, hey, das wird sich gut entwickeln, sei es in Mieten, sei es im Verkaufspreis, sei es…
Oder auch durch die eingesparte Miete, kann ja auch
genau,
sein.
Genau, durch die eingesparte Miete. Die Wette geht halt, also bei der Wette ist halt wichtig, dass ihr euch die möglichst besten Chancen gebt. Und das gebt ihr euch, indem ihr maximal viel recherchiert im Vorhinein und wirklich einen guten Preis bekommt. Weil sobald ihr halt, ihr wollt das Haus unbedingt, aber es ist ein bisschen zu teuer, aber mein Gott, da verliert ihr halt dann wirklich die Rendite, auf die ihr dann hinten raus natürlich auch noch Zinsen zahlt. Ne? Also es ist ja nicht nur, das kostet jetzt ein bisschen mehr, sondern ihr zahlt ja auch noch auf den Kredit Zinsen. Und das ist der größte Hebel im Endeffekt. Ist einfach sehr smart einzukaufen und sehr vernünftig dabei zu sein, um dieses Klumpenrisiko oder das Risiko des Klumpenrisikos, die Gefahr des Klumpenrisikos.
Das Risiko des Klumpenrisikos.
Ja, aber das ist es ja. Also die Gefahr dessen zu minimieren, das habt ihr halt, das ist halt im, natürlich würden wir niemals sagen, ETF oder ein weltweiter Aktien-ETF, ein Alle-Länder-ETF hat gar kein Risiko. Nein, da ist natürlich immer auch
ein Restrisiko. Du verteilst halt Risiken.
Aber da kannst du es eben ein bisschen besser verteilen und dadurch, genau. Man muss trotzdem auch sagen zum Thema Totalverlust, der Totalverlust bei einer Immobilie ist sehr selten.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, vor ihr jetzt Angst haben müsst, nachdem ihr die Folge gehört habt. Das ist jetzt.
Aber es ist, also,
aber es
stimme ich
ist da,
dazu, aber
es wird manchmal auch ein bisschen klein geredet. Ne?
Oft ist ja auch die Rendite kleiner, als man denkt.
Ja.
Wenn man es vor allem auch gegen die Inflation kann. Ich bin gespannt, was ist jetzt das dritte Risiko.
Es gibt kein drittes Risiko.
Es gibt kein drittes Risiko.
Es gibt kein drittes Risiko. Das sind die zwei Main. Also es gibt natürlich noch mehr.
Ich war so, auf alle guten Dinge sind drei. Sorry, ich weiß
es gibt, also ich mache ja gerade eine ganz tolle Bildung auch im Bereich. Also habe auch gerade ganz viel Finanzmathematik auf dem Tisch. Und da gibt es natürlich noch ganz viele tolle andere Risikometriken, die man da so ausrechnen kann, von systematischem Risiko, blabiblub.
Und du hast halt immer das Risiko, dass du eine Wohnung kaufst und dein Nachbar macht dir das Leben zur Hölle.
Das gibt's auch.
Also
stimmt.
Es kommen noch weitere Risiken jetzt. Ich will damit, man hat ja oft auch total nette Nachbarn, um Gottes Willen, aber du kaufst halt, wenn du zum Beispiel eine Eigentumswohnung kaufst, in so einem Haus mit 10 Parteien, kaufst du quasi da deine Nachbarn mit, also du kaufst die mit ein, dass du neben denen wohnst. Und
kannst du in gewissermaßen steuern, indem du vorher vielleicht einmal mit den Nachbarn sprichst, bevor du kaufst, aber halt auch nicht, die können ja auch wechseln. Weiß ja auch
oder
nicht.
Wenn du jetzt sagst, boah, ich bin keine Ahnung, Waldhof Mannheim Fan und an allen anderen Balkonen ist die komplette 1. FC Kaiserslautern Beflaggung, dann weißt du vielleicht so, okay, passe ich jetzt vielleicht nicht so rein.
Ja, richtig.
Manchmal gibt's so Signale, ja.
Manchmal weiß man es aber auch nicht vorher, kann ich ja auch aus Erfahrung, aus aktueller Erfahrung sagen. Das gibt einfach spannende Menschen. Es gibt einfach. Also ich muss auch sagen, ich hatte selten so spannende Nachbarn wie jetzt. Da ist wirklich alles auch mit dabei. Du, hätte auch nicht gedacht, dass das in München passiert, so wo es ein bisschen konservativer ist als in Köln. Aber in Köln war es dann doch entspannter. Ja, manchmal ist es dann aber auch trotzdem okay.
Wobei wir auf jeden Fall helfen können, wenn du jetzt überlegst, okay, ist diese Immobilie eine gute Wahl? Es gibt ja unterschiedliche Methoden, den Wert einer Immobilie zu bestimmen. Mhm. Und wir haben Ratgeber, zum Beispiel zum Ertragswertverfahren und wie das funktioniert. Und den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da kann man einfach mal durchrechnen, ist das jetzt eine realistische Bewertung, die auf so einem Portal hier für die Hütte aufgerufen wird, die da zum Verkauf steht.
Genau. Und auch das Thema Mieten oder Kaufen. Wir haben da auch einen ganz tollen Rechner, in dem ich in letzter Zeit auch oft rumgespielt habe, wo ihr auch mal so ein bisschen für euch checken könnt, ob es sich das überhaupt lohnt, weil eben Thematik, ist das eine gut erhaltene Wohnung oder Haus in einer guten Lage und lohnt sich das im Vergleich zu der aktuellen Mietswohnung, in der du vielleicht aktuell bist, überhaupt hinten raus? Also kann da überhaupt großartig Rendite bei rumkommen oder vermutlich eher nicht? Und auch wie gut es, ne, am Ende macht auch die Baufinanzierung und die Zinsen einen großen, riesigen Impact, einen riesigen Einfluss darauf, ob die Rendite, ob sich das Investment am Ende für dich gelohnt hat. Das sind alles so Faktoren. Super. Dann habe ich noch einen kleinen Finanztipp der Woche.
Oh, das stimmt, du bist dran. Oh, ich hatte schon Angst, dass ich dran bin.
Nee, das habe ich dir heute nicht angetan. und zwar aus meinem aktuellen Anlass, fragen bevor kaufen. Und was ich damit meine, ist, fragt bei größeren Anschaffungen, nicht großen Anschaffungen. Bei ein paar Sachen macht es einfach Sinn, mal im Umfeld zu fragen oder vielleicht auch wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der ein Intranet hat, einmal zu fragen, hey, kann mir da jemand behilflich sein? Ich meine sowas. Ich habe einen Schwager, der gerne impulsiv kauft.
Unpraktisch für ihn, praktisch für dich?
Jein, also das Ding war jetzt in dem Fall eher, er kauft, es gibt ja so von einem berühmten, von einem bekannten Anbieter so ein Fensterputz, damit geht das schneller und streifenfreier System.
Ja, so ein elektrisches Fensterputzgerät. Mhm. Ja.
Genau, oder auch Milbensauger für Leute, die Allergien haben. Der kauft halt gerne Dinge oder auch andere Menschen verkaufen gerne Dinge. Und ich denke mir so, du hättest auch fragen können, weil das ist jetzt nichts, was du jede Woche brauchst. Und ich hätte es dir einfach kurz vorbeibringen können. Und dann hättest du dir jetzt einfach mal irgendwie 200 Euro, 400 Euro hier und da sparen können. Oder auch, es ist ja Sommer, das heißt auch viele Hochzeiten. Auch da kann man sich mal, muss man gerade als Frau auch nicht jedes Mal ein neues Outfit kaufen. Man kann auch einfach mal im Umfeld fragen. All solche Themen, wo man eben ein bisschen mehr Geld ausgibt und man die Sachen vielleicht nicht so oft braucht, fragt mal im Umfeld nach. Das kann euch echt viel Geld sparen. Oder ihr seid halt die Menschen, die es halt immer ausleihen. Das ist auch nett. Bietet es vielleicht Leuten an in eurem Umfeld. Gerade wenn es Fensterputzsaison ist und ihr sowas zu Hause habt, dann müssen es andere nicht auch noch kaufen.
Manchmal hast du ja auch Glück und du kennst jemanden, der jemanden kennt. Und dann bekommst du, ich hatte früher lang ein Motorrad und ich habe das immer bei jemandem bei mir aus dem Sportverein im Winter untergestellt. Die hat eine Scheune und dann habe ich es im Sommer geholt. Und obwohl wir eigentlich mit der Batterie und so alles richtig gemacht haben, ist dieses Motorrad nicht angesprungen.
Mm.
Der große Vorteil ist aber, dass einer der besten Freunde von meinem Bekannten, bei dem ich das Motorrad untergestellt habe, eine Motorradwerkstatt hat.
Praktisch.
Ich bin zu diesem unwahrscheinlich praktischen Service gekommen, dass mein Späzel seinen Späzel angerufen hat, ob er denn, weil er ist ja jetzt sowieso auf dem Heimweg nicht kurz vorbeikommen kann, weil das Motorrad nicht anspringt, damit es dann anspringt und ich es nach Hause fahren kann. Und ich habe kostenlos ein anspringendes Motorrad bekommen.
Wow.
Absolutes Highlight.
Ja, das ist schon ein Highlight. Wenn man sich dann überlegt, wie viel man da jetzt gerade auch Kontakte, ne? Kontakte haben, spart richtig, richtig Geld.
Oder deswegen auch das, was ich vorhin gemeint habe. Ja. Ich hätte als keinen Bock, im finanziellen Sinn immer mit Menschen umgehen zu müssen,
ja,
im Sinne von Vermieter sein. Ansonsten sind Menschen absolut super, ne? Weil du tust was für den, der tut was für dich und so. Also
ja,
einfach tolle Sache. Eine Hand wäscht die andere. Das klingt jetzt wieder ein bisschen nach organisiertes Verbrechen. Aber
hey, ich habe mir auch letztens deinen Staubsauger ausgeliehen. Soll ich den für dich? Einfach so. You know, eine Hand wäscht die andere. Kannst du vielleicht mal dieses Paket für mich mit nach in die Schweiz nehmen? Du
musst einfach in dein Handgepäck, das ist gar kein Problem.
Nee, davon raten wir natürlich ab. Aber ich finde es immer wieder auch so ein Thema, wenn man eben, du hast gerade über dein Hobby gesprochen, ich nenne es jetzt einfach mal so, wenn man sich überlegt, hey, ich würde unbedingt gern mal irgendwie mit dem Tennis anfangen, hey, dann leih dir doch erstmal einen Schläger aus, bevor, ne, du musst dich nicht. Man muss nicht immer direkt alles, man gönnt sich gerne, aber man muss nicht immer direkt für alles.
Manchmal kennt man vielleicht jemanden, irgendeine Freundin, die Golf spielt, wo man sagen kann, hey, kann ich mal mitkommen?
Man kennt immer irgendjemanden. Ja. Deswegen, also ich glaube,
In unserem Alter kennst du vor allem jemanden, der entweder ein Rennrad, eine Siebträgermaschine oder Padelschläger hat. Das sind doch die drei.
Das ist wirklich so.
Die heilige Dreifaltigkeit unserer Altersgruppe. Und Gelenkschmerzen beginnend. Das,
ja,
da also Voltaren.
Voltaren immer in der Tasche haben. Oh.
Oder ja, andere Schmerzgels natürlich.
Entschuldigung, ja. Annika, auch super. Genau, dann machen wir weiter mit den User-Fragen. Und ich stelle mal die erste von VTN-Pix. Da war, glaube ich, letztens schon mal mit drin. Freistellungsauftrag ausnutzen oder über die Steuererklärung die Steuer wieder einholen.
Ja, am Ende ist Jacke wie Hose.
Ja, ich glaube, das ist fast wie so ein, also mit Saidi wäre das jetzt lustig gewesen, weil wir sehr unterschiedlich das angehen.
Du bist Team Freistellungsauftrag.
Ich bin Team Freistellungsauftrag.
Ich bin tatsächlich einfach aus Überblicksgründen eher Team Steuererklärung. Ich finde beides ist legitim. Hauptsache, du machst es.
Ja.
Also einfach nicht verschenken, das Geld. Einfach den Freibetrag nicht verschenken.
Richtig.
Wie du es machst, ist mir egal.
Ja, also es ist im Prinzip egal, auch da können wir, es wird eine lange Liste in den Shownotes, aber auch da können wir euch nochmal was zu verlinken. Da gibt es auch ein paar Artikel zu. Solange du Steuern zahlst und nicht zu viel Steuern zahlst, ist beides okay. Ich habe auch mal ausgerechnet, wie viel Unterschied es macht, wenn man das Geld, was man durch den Freistellungsauftrag, also in der Steuererklärung, wenn man nur Steuererklärung macht.
Du hast ja verpasste Rendite.
Ja, die verpasste Rendite ist 2 Euro noch was. Also es ist nee, also dafür braucht ihr es nicht machen. Ich glaube, je mehr Depots und Tagesgeldkonten ihr habt, desto mehr macht es auch einfach Sinn, eine Steuererklärung zu machen, weil sonst müsst ihr den Freistellungsauftrag geteilt durch, also so viele davon machen, dass es wieder keinen Sinn macht. Also
außer du hast halt irgendwann vielleicht ein super großes Depot, wo auch ein Geldmarkt-ETF drin ist, dann verbrauchst du halt den ganzen einfach mit dem Ding, klar.
Genau, also klar. Ja, beides okay. Dann Thomas.Bertnick fragt, ich investiere über Flatex in 2 ETFs, MSCI World und iShares IMI. Reichen die 2?
Okay, also MSCI World und ein iShares Emerging Markets IMI. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, okay, also du hast ja dann bei den Emerging Markets quasi den ganzen investierbaren Markt, also inklusive Small Caps, bei den MSCI World, also bei den entwickelten Märkten, aber nicht. Also warum dann, du könntest natürlich die noch dazu nehmen, dass du da auch die Small Caps dazu nimmst. Oder warum nicht einfach gleich ein ACBI-IMI?
Ja.
Dann hättest du mit einem ETF das alles abgedeckt.
Und da musst du auch nicht, dann sparst du ja auch das Rebalancing und das Hin- und Hergeschiebe und bist auch weniger anfällig dafür, vielleicht eine Wette einzugehen. Ah, ich glaube, jetzt geht es den Emerging Markets besser oder dem MSCI World. Ich glaube, da schützt du dich auch automatisch davor, aus Versehen doch ein bisschen aktiver zu investieren, als du
also
für deine Altersvorsorge vielleicht
man kann es einfacher machen. Ich finde es jetzt aber auch nicht verkehrt so.
Kannst du machen, geht auch einfacher. Ja. Gut, machen wir weiter mit Azo.Vandermolen. Sinnvoller Aufbau, eher mehrere Depots mit einigen ETFs oder ein Depot mit wenigen?
Okay, ich verstehe immer den Gedanken nicht so ganz, warum so viele Leute mehrere über mehrere Depots nachdenken, weil für mich ist immer so ein bisschen die maximal effiziente Depotanzahl ist 2. Mhm. Und auch nur für den Fall, wenn du sagst, ich möchte ein Zockerdepot und ich möchte das von meiner Altersvorsorge trennen. Ja. Also eigentlich reicht, finde ich, ein Depot vollkommen aus.
Ja, also ich
würde. Oder du hast einen Spleen, um Gottes Willen, dann öffne ganz viele Depots, wenn du die gerne miteinander vergleichst.
Ich will nur einmal, also manchmal kommt der Gedanke ja daher, dass man denkt, das ist hat was mit der Einlagensicherung zu tun. Also weil eine Depotbank ist auch eine Bank und die Einlagensicherung, also da geht es zum Beispiel um dein Tagesgeldkonto, da solltest du bei den meisten Banken, nee, eigentlich immer grundsätzlich nur 100.000 Euro pro Bank liegen haben.
Bei Tagesgeld, also bei Tagesgeld, Konten.
Genau, bei Tagesgeldkonten. Das ist beim Depot aber nicht so. Es ist halt Teil des Sondervermögens. Das heißt, es macht gar keinen Unterschied, wie viel du da liegen hast. Das ist, du wirst da nichts verlieren, wenn da irgendwie die Bank oder hier.
Also einfach als Beispiel, wenn du es, egal ob du jetzt 8.000 Euro in einem ETF hast, in einem Depot oder 8 Millionen Euro, wenn jetzt dein Depotanbieter und auch die Depotbank pleite gehen, diese Anteile gehören ja dir und die werden dann einfach woanders hin übertragen für dich. Die sind dann nicht weg. Also weder die 8.000 noch die 8 Millionen.
Genau, richtig. Also die sind sowieso nicht weg. Ein anderer Aspekt kann natürlich sein, wenn es irgendwie vielleicht genau die Anlage nicht in dem, bei dem Depotanbieter gibt. Ja, da macht es vielleicht auch nochmal Sinn. Wobei das, also bei unseren Depots, die wir so empfehlen, sind alle relevanten, alle Länder-ETFs auch kaufbar. Ja. Dementsprechend bräuchtet ihr auch in dem Fall das nicht. Also unsere Empfehlung grundsätzlich ist eher ein Depot mit
einem ETF.
Einem ETF.
Dem FSCI ACWI IMI zum Beispiel, dann hast du wirklich genau schon abgedeckt. Wir verlinken nochmal unseren Depotvergleich. Da einfach eins wegnehmen und dann in unserem ETF-Vergleich, den wir auch verlinken, einen ETF raussuchen. Da kannst du auch eingeben, welches Depot du hast und dann sagt er dir die empfohlenen und dann ist alles gut und das ist viel weniger kompliziert, dann hat man Zeit für die schönen Dinge im Leben, Streit mit Nachbarn, keine Ahnung,
Kinder,
was man so gerne macht.
Genau, also spar lieber ab so von der Mohlen, spar dir die Arbeit. Also ich glaube, also auch so viele Konten und das dann alles. Und
du musst ja dann auch überall ein Identverfahren machen und so.
Ja.
Das ist auch nervig.
Und Vollmachten und lass es. Macht dir den, also es bringt dir keinen großen Benefit. Genau, das war's für heute. Danke, lieber Emil. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich ohne Totalverlust. Vielen Dank. Und bis dann.
Bis dann.